Gott in der Stadt. Passt ja sehr gut heute am Frohen Leichnamstag. Steffi hat es eben schon gesagt. Heute sind in ganz Deutschland viele, viele, viele Christen durch die Städte gezogen und haben in Fußgängerzonen, auf den Straßen, in den Orten und auf den Marktplätzen Gott verkündigt, von Jesus erzählt und sichtbar gemacht, dass es Menschen gibt, die Jesus folgen. Das ist ja in unserer Zeit inzwischen eher der Ausnahmefall geworden in den Herzen unserer Städte. Aber für uns passt es gut in die Reihe, weil wir in dieser Reihe fragen wollen, welche Rolle spielt eigentlich Gott für unsere Stadt, in unserer Stadt und auch für uns als Christen, die wir in einer Stadt leben? Letzte Woche haben wir was über Jerusalem gehört, auch eine Stadt, und wie Jesus über Jerusalem geweint hat. Das war ja eher eine interne Botschaft, eine Botschaft für das Volk Gottes. Jesus hat geweint, weil die Leute, die in seiner Stadt wohnen, so oft nicht auf ihn hören, so wie wir auch heute, und so oft nicht sein Wesen widerspiegeln. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Und es geht um Rom. Wenn man das Neue Testament durchliest, dann merkt man ja, wie der Glaube dort seinen Weg nimmt, von Jerusalem bis nach Rom. Gerade in der Apostelgeschichte wird das erzählt. Die neu gegründete Bewegung, die Jesus folgt, gründet ihre erste Gemeinde in der Hauptstadt des großen römischen Weltreiches. Und jetzt finden sich die Christen plötzlich als winzig kleine Minderheit inmitten einer Großstadt, die eine völlig andere religiöse Luft atmet. In Jerusalem war man zwar auch in der Minderheit, aber dort waren wenigstens Leute, die an den gleichen Gott glauben. Viele Leute haben die Sache mit Jesus mitgekriegt. Es war Stadtgespräch. Könige haben sich damit beschäftigt, Statthalter, der oberste Rat. Aber in Rom, da wusste wahrscheinlich kaum jemand davon. Und deswegen lebten diese Christen dort im Gegenwind einer Gesellschaft, die nichts mit ihrem Glauben zu tun hat. Und das ist natürlich für uns spannend, weil wir das Gleiche fragen können, wie ist es eigentlich heute? Wie lebt man seinen Glauben als eine christliche Minderheit in einer Gesellschaft, die sehr oft mit Gott nicht mehr so viel zu tun hat? Wo einem der Wind ins Gesicht bläst, wo die Leute vielleicht mit dem Finger auf einen zeigen oder Häuserwände beschmieren, weil sie sagen, ihr seid doch diese Christen, die zu Jesus gehören. Wo man vielleicht Verfolgung und vielleicht sogar den Tod zu fürchten hat. Diejenigen, die von euch letzte Woche hier waren, ihr erinnert euch noch, dass wir einen Bruder aus Nordafrika hier hatten, der erzählt hat von der Christenverfolgung dort und was er selber erlebt hat. Glaube im Gegenwind. Wie geht man als Christ damit um? Im Grunde gab es immer schon zwei sehr gegensätzliche Tendenzen. Ich will sie in der Predigt mal mit den beiden Worten benennen, Weltsucht oder Weltflucht. Die sind nicht von mir, die gibt's schon lange. Weltsucht oder Weltsucht, je nachdem, wie man so persönlich gestrickt ist und je nachdem auch, wie man biografisch geprägt ist, ist man eher so in der einen oder in der anderen Richtung unterwegs. Weltsucht kann man vielleicht beschreiben als den Wunsch, unbedingt so zu sein wie die anderen, wie die Welt um uns herum. Sich anzupassen, mitzumachen, dabei zu sein, nicht aufzufallen. Den Glauben, so gut es geht, hinter der vorgehaltenen Hand lassen, dass es nicht so auffällt und sich mit den Dingen abfinden, wie sie sind. Oder die Weltflucht, der Wunsch, sich abzugrenzen, auszusteigen, unbedingt anders zu sein. Der Drang, immer dagegen zu sein, immer Nein zu sagen und nichts zu tun haben zu müssen mit der Welt da draußen. Und dann kann man vielleicht sogar mit dem Finger zurückzeigen auf die da draußen, die nicht so an Gott glauben wie wir. Den Glauben rein und pur zu halten von jedem Kompromiss mit der Welt. Wo stehst du zwischen diesen beiden Polen? Wenn du dein eigenes Leben und die Art, deinen Glauben zu leben, ansiehst, wie bist du geprägt? Was ist dein Typ? Bist du eher ein Weltsüchtiger oder ein Weltflüchtiger? Wir leben zwar nicht so wie die Christen in Rom damals, in einer Großstadt, sondern eher so in der Provinz, in einer Kleinstadt. Aber ich glaube, Gegenwind gibt es hier durchaus auch. Und deswegen wollen wir uns mal anschauen, was Paulus den Christen in Rom zu sagen hat. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 13, die ersten Verse, die Übersetzung, das Buch. Jeder Einzelne soll sich den übergeordneten Autoritäten unterordnen. Ja, es gibt ja keine öffentliche Ordnungsmacht, die ihren Ursprung nicht letztlich bei Gott hat. Ja, selbst die gegenwärtig herrschenden Mächte sind von Gott an ihre Stelle gesetzt. Daraus folgt dann auch, wer sich gegen solch eine staatliche Autorität stellt, der stellt sich damit im Grunde auch der von Gott gegebenen Ordnung entgegen. Und die, die sich so gegen den Staat auflehnen, müssen dann auch das entsprechende Gerichtsurteil auf sich nehmen. Denn die Regierenden sind ja nicht als Abschreckung für gute Taten gedacht, sondern für die Bösen. Wenn du also nicht willst, dass du dich vor ihrer Autorität fürchten musst, dann tu das Gute, dann wirst du auch ihre Anerkennung gewinnen. Wow, das klingt auf den ersten Blick nach der totalen Anpassung an das System. Und so ist es ja auch von Christen oft verstanden worden, als ein Plädoyer des Paulus für Staatstreue und Obrigkeitsdenken. Ja, selbst die gegenwärtig herrschenden Mächte, wir befinden uns in Rom, ja, kurz vor der Zeit von Kaiser Nero, von dem ihr schon mal gehört habt. Ja, selbst die gegenwärtig herrschenden Mächte sind von Gott an ihre Stelle gesetzt. Und wer sich gegen sie stellt, der stellt sich damit im Grunde auch der von Gott gegebenen Ordnung entgegen. Luther hat es etwas anders übersetzt. Jeder Mensch soll der Obrigkeit untertan sein. Und in der Geschichte der Auslegung hat man dieses Kapitel sehr oft nur auf diese Frage der Regierungsmacht ausgelegt. Also Gehorsam gegenüber dem Staat und der Regierung. Ich glaube allerdings, dass das eine Engführung ist. Möglicherweise, und es gibt auch neuere Auslegungen dazu, da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, die davon ausgehen, dass es hier gar nicht so sehr nur um die Regierung und den Staat geht. Wenn man den Text nämlich wörtlich anschaut, so war es auch in der Übersetzung das Buch, jeder soll sich den übergeordneten Autoritäten unterordnen. Man könnte auch sagen, den höher stehenden Mächten, den Ordnungen und Strukturen, in denen wir leben, denen, die bei uns das Sagen haben. Vielleicht war das in Rom noch gar nicht so sehr die Regierung. Die Bewegung war ja erst gerade im Wachsen. Vielleicht waren das auch kleinere Systeme und Ordnungen, in denen die Leute da lebten. Vielleicht geht es auch um kleinere Strukturen, wie zum Beispiel Familienstrukturen, Gemeinden, Berufsfelder, in denen wir arbeiten. Die Gesellschaft, in der wir leben, die Kultur, die uns prägt, die übergeordneten Mächte. Und jetzt sagt Paulus, da sollen wir uns unterordnen? Wo bleibt denn da der Widerstand, der Protest, der Ungehorsam? Müssen wir nicht im Namen Jesu gerade gegen all das aufstehen, was uns beherrscht und was uns unterdrückt? Gibt es nicht auch den Auftrag von Gott, die Welt zu verändern? Wir haben zufälligerweise diese Woche den Römerbrief in Bibelkunde durchgenommen, am Bibelseminar, wo ich auch unterrichte, und diesen Text gelesen. War nicht geplant, hat sich aber so ergeben. Und das war eine der ersten Reaktionen von einer der Studierenden, die sagte, man kann sich doch nicht einfach immer unterordnen, einfach klein beigeben und mitmachen. Ist das dann nicht letztlich die Entscheidung für die Weltsucht, mitmachen bei dem, was die Welt macht? Und ich höre auch schon die Christen in Rom protestieren, ey Paulus, weißt du, was du da verlangst? Ich glaube, du weißt gar nicht, wie unsere Kaiser so drauf sind und die Stadt, in der wir hier leben. Die stellen sich doch ganz offen gegen Gott und gegen uns Christen. Und da sollen wir ruhig bleiben und uns unterordnen, uns einfach abfinden mit all dem. Als ich diesen Text letzte Woche gelesen habe und so darüber nachgedacht habe, da musste ich zurückdenken an den Kleinkunstabend. Wir machen das ja ab und zu im Christustreff, die Leute von Connect, ein Kleinkunstabend mit verschiedenen kreativen, musikalischen und textlichen und anderen theatermäßigen Beiträgen. Und wir hatten neulich wieder einen im Christhaus. Einige von euch waren vielleicht dabei. Wer war so dabei? Doch, das ist eine ganze Menge. Die anderen müssen nächstes Mal unbedingt auch kommen. Und mich hat an diesem Abend ein Beitrag besonders angesprochen und bewegt von Caro, der heute Abend, glaube ich, gut reinpasst. Und Caro hat sich dankbarerweise bereit erklärt, ihn hier nochmal zu wiederholen.
Hallo und sorry an die Leute, die den Text schon kennen. Komm. Komm, wir verändern die Welt. Oh yeah, Weltveränderer gibt's wie Sand am Meer. Aber das macht mir nichts, denn ich stehe zappelnd neben dir. Komm schon, wir müssen etwas tun. Etwas Großes, etwas Monumentales oder etwas Kleines, etwas Normales. Komm schon, wir verändern die Welt. Ja? Ja? Ja, ich zappe und surfe, sauge Informationen in mich auf, wie ein seltenes Exemplar, tadellos funktionierender Staubsauger. Ich informiere, ärgere und weine mich in den Schlaf, weil 27 Millionen Sklaven alle ein Gesicht haben. Weil staubige Hände nur noch Steine schlagen. Weil Kinderhände nur noch Waffen tragen. Weil Mädchenhände nichts mehr spüren, außer schmutzigen Bettlaken. Weil Hände nach ihnen greifen, nach ihrem Willen, nach ihrer Würde, nach ihrem Leben. Ich weiß, dass etwas getan werden muss, denn mich überfällt eine Armee übermotivierter Ameisen in meiner Magengegend, die im Chor ruft, es ist wesentlich, es ist wesentlich, es ist wesentlich, es ist wesentlich wichtiger, denen eine Stimme zu geben, denen ihre genommen wurde, als stimmlosen Lärm, um nichts zu machen, der alles in ein großes Schweigen hüllt. Deshalb stehe ich hier neben dir und zappel unaufhörlich, unerträglich und unermüdlich, zupfe ich an deinem Ärmel. Komm schon, komm, komm, wir müssen gehen, wir müssen da draußen Hoffnung sehen. Wir müssen allen davon erzählen und dabei sein, alles auf den Kopf zu stellen. Komm schon, wie ein kleines Mädchen, das Zuckerwatte und auf dem süßen Pony reiten will, blicke ich dir niedlich, naiv und energisch in dein Herz. Komm schon, ich mag nicht allein. Komm schon, ich raste aus, renn schreiend im Kreis und heule vor Wut in meinem Kopf. Denn alles, was du siehst, ist die Unruhe in meinem Blick. Was du siehst, ist dein übernächtigtes Gesicht. Du siehst ungeschriebene Facharbeiten, sozialen Stress und Lebensmittelbeschaffungsmaßnahmen und all das funktioniert noch nicht einmal besonders gut. Du siehst, dass ich gehen will, aber nicht wohin. Recht hast du. Denn ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie das geht. Welten verändern, Leben retten, Sklaven entketten. Ich weiß, dass etwas schief läuft, aber nicht, wo wir anfangen sollten, gerade Straßen zu bauen. Ich verlaufe mich im Alltag, weil ich ständig Wäsche waschen, Bücher studieren und Spaß haben muss. Anstatt Kuchen zu backen und unter den Armen zu verteilen, kaufe ich mir billiges Toastbrot und teile es mit meinen noch ärmeren Mitbewohnern. Also überhaupt gar niemandem. Dabei entsteht in meinem Kopf eine Leere, die je nach Tagesform mit EH oder Doppel-E oder gar nicht buchstabiert wird. Dazwischen lasse ich alle wissen, was ich denke, zupfe an 552 Hemden und rufe, komm schon, komm, wir verändern die Welt. Komm, unterschreib diese Petition, komm, guck doch diesen Film, klick doch auf diesen Link, komm, bitte. Es muss sich etwas bewegen. Dabei geht es nicht um mein reines Gewissen, sondern es geht um 27 Millionen ewige Seelen. Ich weiß, mir nicht anders zu helfen, als zappeln, neben dir zu stehen und an deinem Ärmel zu ziehen. Komm schon, komm. Die Richtung ist vage, aber wir kennen das Ziel. Komm, wir zappeln und dann gehen wir los, die Welt zu verändern. Im Kleinen, ganz groß. Danke.
Vielen Dank, Caro. Ja, unterordnen oder umkrempeln, abwarten oder anpacken, mitlaufen oder aussteigen. Ich finde das eine sehr herausfordernde Frage. Gerade wenn wir nach unserer Rolle als Christen in unserer Welt fragen und gerade dann, wenn uns der Gegenwind ins Gesicht bläst. Und ich muss ehrlich zugeben, von meinem Persönlichkeitstyp her, die mich kennen, die wissen das, neige ich eher zur Gelassenheit und Beständigkeit. Ich versuche gerne im Rahmen des bestehenden Systems mein Bestes zu geben. Ich bin kein Weltveränderer. Das war auch mal anders. Also von meiner Prägung her komme ich eigentlich aus einer anderen Ecke, glaube ich. Also ich bin groß geworden in einem Umfeld, auch in meiner Gemeinde, in meinem Jugendkreis, wo eher der Protest zählte. Wenn ich noch vor meine Jugendzeit zurückdenke, ich bin als Kind manchmal so auf Kinderfreizeiten gewesen und das waren sehr, sehr fromme Kinderfreizeiten. Und da habe ich immer gelernt, die Welt da draußen ist böse, wir sind ganz anders und wir werden die Welt verändern, wenn wir allen Leuten von Jesus erzählen. Wir waren damals 7, 8 Jahre. Ja. Aber das klingt gut. Jedenfalls wusste ich, ne, es gibt Gut und Böse hier drinnen und da draußen. Das war so als Kind. Im Jugendkreis hat sich das dann ein bisschen geändert. Als Teenager denkt man ja ein bisschen anders. Ich war in einem sehr politisch engagierten Jugendkreis. Das war für uns wichtig. Wir waren Jesus-zentriert, wir haben ganz viel Bibel gelesen und wir haben bei Jesus entdeckt, dass Jesus diese Welt nicht lassen wollte, wie sie ist. Und das hieß für uns, alternativer Lebensstil gehört zum Leben eines Christen. Sich mit Kernseife zu waschen, statt mit dieser Seife, die Umwelt zerstört. Den Kriegsdienst zu verweigern. Damals gab es noch Kriegsdienstpflicht. auf Demos zu gehen gegen die Atomkraft und gegen die Atomraketen. All das haben wir getan als gute Christen. Und gleichzeitig war ich in einer Familie, die das ein bisschen skeptisch angeguckt haben, nicht die politischen Aktivitäten, sondern das Christliche dabei, weil sie das nicht so unbedingt nachverfolgen konnten, jedenfalls nicht in dem Extrem, wie ich das gelebt habe. Und dann habe ich zu Hause immer gesagt, ja, ich bin ja wenigstens richtig Christ und ihr seid ja nur so Kirchenchristen und ihr meint es ja gar nicht richtig ernst. Und Weihnachten will ich auch mit euch nicht irgendwo in die Kirche gehen, dahin, wo die Leute sowieso nicht glauben, sondern ich gehe in meine Gemeinde, wo wir wenigstens richtig glauben und was für Jesus reißen. Und das Ganze hat sich dann so zugespitzt, dass ich irgendwann mal zu Hause, da hatten wir einen Streit über irgendwas und darüber, dass ich zu fromm bin. Und dann habe ich gesagt, ja, Jesus hat ja auch schon gesagt, wer nicht seine Eltern hasst, der kann mir nicht nachfolgen. Also diese Art von Protest. Und dann habe ich manchmal im Rückblick gesehen, vieles davon war zwar sehr radikal, aber vielleicht auch manchmal ein bisschen überheblich, ein bisschen lieblos. Und nicht geprägt von der Liebe und der Geduld Jesu. Und dann habe ich in der Bibel auch die leiseren Töne entdeckt, die langsamen Veränderungen. Und manchmal denke ich natürlich, wahrscheinlich ist es nur eine Frage des Alters gewesen. Wie das in dem Lied vorhin auch so rüberkam. Und irgendwann ändert sich das dann. Dann wird dann aus den Weltveränderern die Angepassten. Aber nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir unterschiedliche Menschen sind und wenn ich dann so, eigentlich wollte ich was anderes sagen an der Stelle, ist auch egal. So, das lasse ich jetzt weg. Ich wollte nur noch mal sagen, dass mir deswegen diese Worte von Paulus, die ich vorhin zitiert habe, sehr, sehr sympathisch sind. Ja? Ordnet euch den regierenden Mächten unter. Macht doch damit. Ihr könnt doch viel Gutes tun in dem System, wenn ihr euch da einordnet. Ja? Das kann man in der Politik so sehen. Das kann man in der Gemeinde so sehen. Das kann man in der Schule so sehen, wo man arbeitet. Ja? Mitmachen, da kann man auch viel Gutes tun im Namen Jesu. Und dann, und das habe ich mir hier eigentlich aufgeschrieben, dann muss ich mir immer wieder selber in den Hintern treten und sagen, nein. Es gibt doch auch diese andere Seite. Es gibt doch auch diesen Drang von Gott und von Jesus, in der Welt etwas zu verändern. Und dann brauche ich so Leute wie Caro oder wie Sam oder so, die mir in den Hintern treten und sagen, komm, lass uns was ändern. Lass uns was anders machen. Die mich am Ärmel zupfen und sagen, komm, wir machen was Großes. Oder vielleicht auch was ganz Kleines. Und wenn ich dann wieder zu Paulus zurückgehe, dann merke ich, vielleicht war Paulus auch gar nicht so anders. Vielleicht war er gar nicht so angepasst, wie das auf den ersten Blick aussieht. Vielleicht mache ich es mir einfach zu einfach, wenn ich seinen Brief so lese und meine eigene Mitläufernatur in den Römerbrief hineinlese, mir nur die Sätze raussuche, die meinem Gemüt entsprechen. Also habe ich nochmal neu in den Text geschaut. Vielleicht entdecke ich ja bei Paulus auch ein bisschen mehr von Caro. Und tatsächlich, man muss das Kapitel 13 im Römerbrief zusammenlesen mit dem Kapitel 12. Die beiden gehören sehr eng zusammen und nur wenn man sie zusammenliest, dann ergeben sie ein ganzheitliches Bild. Und wenn man in Kapitel 12 am Anfang anfängt, dann steht da Folgendes. Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Gestaltet euch stattdessen um, original wird es vielleicht heißen, werdet umgestaltet, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht. Nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und das, was wirklich zum Ziel führt. Ich glaube, das sind Worte, die dem Rebellen eher gefallen. Nicht anpassen, sondern verändern. Nicht mitschwimmen, sondern gegensteuern. Und wenn Paulus das im selben Brief wenige Zeilen vorher schreibt, dann geht es ihm offensichtlich nicht darum, sich einfach anzupassen. Im Gegenteil, er hat ja gerade gesagt, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern werdet durch Jesus eine verändernde Kraft. In Kapitel 12 geht es darum, dass wir als Christen zuerst mal ein Profil entwickeln, dass wir erkennbar werden als Leute, die zu Jesus gehören, die nicht einfach dasselbe machen, was alle machen, die sich abheben von der grauen Masse des Zeitgeistes. Warum? Nicht einfach, um zu rebellieren, nicht einfach, um anders zu sein, sondern weil wir vom Wesen Jesu geprägt werden wollen. Vom Wesen Jesu, nicht vom Wesen dieser Welt. Und Jesus ist nicht aus dieser Welt gekommen. Er ist in diese Welt gekommen, aber er war nicht von dieser Welt. Und deswegen läuft er quer zu vielem, was in dieser Welt passiert. Und wenn ich ehrlich bin, ist mir das doch auch ein bisschen sympathisch. Anders sein. gegen den Strom der Zeit schwimmen, nicht alles mitmachen. Das gefällt mir. Jesus steht doch oft quer zu dem, was wir in der Welt vorfinden. Quer zu vielem, auch was wir in unseren Familien gewöhnt sind und auch zu vielem, was in unseren Gemeinden passiert. Und Jesus warnt uns nicht nur vor der Weltflucht, sondern auch vor der Weltsucht. Und wenn ich mal ehrlich bin und jetzt mal ins Innere schaue von unseren christlichen Gemeinden, dann sehe ich manchmal auch mit Sorge unter uns Christen eine neue Form der Weltsucht. Das ist nicht einfach die Sucht, sozusagen Jesus zu verlassen und bei der Welt mitzumachen, sondern es gibt sowas anderes. Ich habe es mal Weltsucht 2.0 genannt. Also eine Weltsucht mit sehr frommem Gewand. Eine Weltsucht mit missionarischem Eifer. Aber eine, die mir immer wieder begegnet, gerade auch im Gespräch mit Studierenden. Die große Vision, dass wir so werden wie die Leute um uns herum. Damit wir für sie attraktiver sind. Das Bedürfnis, dass andere merken, wir sind doch auch nicht anders als ihr. Wir können auch Partys machen. Wir mögen auch coole Musik. Wir gehen auch gerne in die Kneipe. Wir sind eigentlich wie ihr alle auch. Und der ideale Gottesdienst, von dem man träumt, dann wäre dann der, der nicht so wirklich von The Dome oder The Voice zu unterscheiden ist. Der ideale Prediger sollte so eine Kreuzung sein zwischen Steve Jobs und Barack Obama oder so. Das wäre doch eine Kirche, die wirklich relevant wäre. In einer Großstadt oder auch in einer Kleinstadt wie Marburg. Und dann sehe ich, wie Paulus kommt und am Ärmel zupft und sagt, komm, lass uns nicht einfach mitmachen. Lass uns was verändern. Lass uns einen Gegenakzent setzen. Paulus würde hier, glaube ich, auch sagen, wer einfach nur mitmacht, was die anderen machen, der wird leicht profillos. Und eine solche Gemeinde ist am Ende, so attraktiv sie auch ist, doch überflüssig. Und deswegen sagt Paulus, unterscheidet euch. Macht einen Unterschied. Schwimmt gegen den Strom. Ich hoffe, ihr merkt, wie diese beiden Kapitel sich gegenseitig in der Balance halten. Das 12. und das 13. Kapitel im Römerbrief. Im 12. Kapitel geht es darum, anders zu sein und nicht alles mitzumachen. Profil zu gewinnen. Und im 13. Kapitel geht es dann darum, sich in Liebe und Demut einzuordnen in die bestehenden Strukturen. Aber mit diesem Jesus, von Jesus geprägten Profil. Ich glaube, wenn wir uns sonst einordnen in die Strukturen, ohne dieses Profil zu haben, dann gehen wir einfach unter und auf in den Strukturen. Aber ich glaube, dass Paulus diese beiden Dinge ganz bewusst zusammenhängt, weil beides eng miteinander verknüpft ist. Wir brauchen Profil und den Mut, anders zu sein. Aber gleichzeitig, wenn wir das suchen, gibt es eine Gefahr, nämlich die Gefahr der Lieblosigkeit und der Überheblichkeit. Ich bin anders als du. Ich bin besser als du. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Und deswegen sagt Paulus gleich im nächsten Kapitel so, und wenn du jetzt anders bist, dann sollst du dich nicht rausziehen aus dem, wo Gott dich hingestellt hat und dich besser fühlen und dich kritisch daneben stellen und sagen, mit euch will ich nichts zu tun haben, sondern du sollst hineingehen an den Platz, wo Gott dich hingestellt hat, in den Staat, zu dem du gehörst, in die Stadt, in der du lebst, in die Arbeitsstelle, wo du arbeitest, in die Uni, wo du studierst, in die Gemeinde, zu der du hingehst. Da sollst du hineingehen und dienen und lieben und Jesus gemäß leben. Und deswegen brauchen wir die Balance zwischen diesen beiden, damit wir auf der einen Seite nicht profillos alles mitmachen und uns auf der anderen Seite nicht lieblos und überheblich allem verweigern. Meine Beobachtung ist, dass wir an dieser Stelle, viele von uns, Kinder ihrer eigenen Vergangenheit sind. Denn in seinem Leben kämpft man oft besonders heftig gegen das, was man aus seiner Kindheit oder seiner Familie oder seiner Gemeinde früher erlebt hat. Und man kämpft und kämpft und kämpft und merkt am Ende gar nicht, dass man plötzlich vor einer ganz anderen Front steht, als man eigentlich dachte. Ein Beispiel. Stell dir vor, du kommst aus einer Tradition der Weltflucht. Vielleicht eine sehr enge Gemeinde, die sich abgegrenzt hat gegen alles andere, die Wert darauf gelegt hat, dass man anders ist Und dann bist du da weggegangen und hast angefangen zu kämpfen für das Gegenteil. Für Weltoffenheit, für Weltnähe, für Weltverbundenheit. Dir wird viel daran gelegen sein, dass andere merken, du bist auch so wie sie. Dir wird viel daran gelegen, dass deine Gemeinde, in der du bist, möglichst am Puls der Zeit bleibt. Dass du nicht aneckst, niemanden vor den Kopf stößt und deine Gemeinde attraktiv ist. Und während du dafür kämpfst, merkst du vielleicht gar nicht, dass Weltflucht schon lange nicht mehr dein Problem ist. Sondern das Gegenteil, nämlich die Weltsucht. Oder umgekehrt. Vielleicht kommst du aus einer Familie, die überhaupt nicht besonders fromm war. Die sich einfach nach dem gerichtet hat, was alle so machen in unserer Gesellschaft. Die unauffällig und angepasst und unaufregend war. Und dann hast du zu Jesus gefunden und dein innigster Wunsch war es, alles anders zu machen. Kompromisslos alternativ zu leben. Dich in kein System pressen zu lassen. Dich mit nichts abzufinden. Aus allem auszusteigen, was deinem Ideal nicht entspricht. Du singst nicht, was die anderen singen. Du betest nicht, wie die anderen beten. Du isst nicht, was die anderen essen. Du kaufst nicht, was die anderen kaufen. Radikal für Jesus. Gegen jede Tradition, gegen jede Gewohnheit, gegen jede Gewöhnlichkeit. Und du wirst erbarmungslos gegen alle und alles, was falsch und ungerecht und unfair ist. Du möchtest die Weltsucht mit allen Mitteln bekämpfen und hast vielleicht gar nicht bemerkt, dass die Weltsucht schon gar nicht mehr dein Problem ist, sondern eine neue Art von Weltflucht. Auch die könnte man vielleicht Weltflucht 2.0 nennen. Die ist nicht wie früher, wo man sich ängstlich abgegrenzt hat, sondern sie ist mutig progressiv. Aber trotzdem steigt sie aus allem und ist gegen alles. Und ist deswegen oft genauso elitär und genauso lieblos. Und ich glaube, so hat jeder von uns seine blinden Flecken. Und die Frage ist an dich, wo sind deine? Ich glaube, es ist eine Persönlichkeitsfrage, es ist eine Frage der Prägung. Ich kann das für dich nicht entscheiden. Bist du eher ein Weltflüchter oder ist Weltsucht eher dein Gefahr? Bist du eher ein Mitmacher oder eher ein Aussteiger? Und je nachdem, wie deine Antwort ist, wirst du die Worte von Paulus vermutlich anders hören. Und ich glaube, Paulus hat sie deswegen auch so unterschiedlich betont. Das Problem ist nur, dass wir immer die Worte lauter hören, die unserem Wesen entsprechen. Wir lesen diese Worte und das, was uns nahesteht, das hören wir besonders laut. Als Weltflüchter hörst du natürlich das, was Paulus sagt. Stellt euch nicht der Welt gleich, sondern verändert eure Denkrichtung. Ja, hast du immer schon gedacht. Und als Weltsüchtiger hörst du die anderen Worte von Paulus und sagst, jeder soll sich in das bestehende System einsortieren. Aber ich möchte dir einen Vorschlag machen. Nämlich einfach mal genau andersrum zuzuhören. Genau auf die Worte zu hören, die dir in deinem Wesen querkommen. Also wenn du jemand bist, der sowieso immer dem nachrennt, was um dich herum los ist, dann lass dich doch heute von Paulus herausfordern. Sei nicht profillos, sondern trau dich auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Hab keine Angst, mit deinem Glauben anzuecken bei deinen Freunden oder Kommilitonen. Hab keine Angst, auch mal Widerspruch zu ernten. Trau dich, auch mal Nein zu sagen, da wo alle anderen vielleicht Ja sagen. Und wenn du jemand bist, der eher so die Tendenz hat, gegen alles zu sein und sich nie einsortieren kann, dann lass dich doch von Paulus herausfordern, dich auch mal unterzuordnen. Dich nicht hochmütig über das System zu stellen oder immer nur kritisch neben das System, sondern dich demütig hineinzustellen unter das System und von innen heraus etwas zu verändern, indem du liebst und dienst. Dieses Wort, was Paulus hier verwendet für Unterordnung, griechisch hypotasso. Hypo heißt unter und tasso kommt von dem Wort, was wir kennen, Taktik. Also ein Vorgehen, ein geplantes Vorgehen. Also hypotasso heißt sowas wie ein untergründiges Vorgehen, eine subversive Taktik und Strategie. Das klingt doch ganz anders als Unterordnung. Das heißt, ich gehe bewusst unter etwas drunter, um etwas zu bewegen. Es ist kein passives Ja-Sagen, sondern ein aktives Einsteigen. Und ich lade euch ein, dass ihr zu Hause euch mal die Zeit nehmt, das ganze Kapitel 12, das ganze Kapitel 13 zu lesen. Das ist ein langer Text, den konnten wir heute nicht komplett vorlesen. Und da merkt man, wie dieses subversive Einordnen im praktisch aussieht. Ganz viele kleine Details, die dich ganz persönlich herausfordern. Da geht es nicht um die großen Philosophien, sondern die kleine Veränderung deines alltäglichen Umgangs mit anderen. Das finde ich sehr schön bei Paulus, dass er nicht die großen Ideen da vorwirft, sondern genau sagt, geh auf den anderen zu, diene ihm, jeder mit der Gabe, die er hat, liebe deinen Nächsten, sei respektvoll, all solche ganz praktischen Dinge. Wir sollen das Böse nicht mit Bösen bekämpfen, sondern es mit Liebe überwinden, so heißt es in Römer 12. Ja, sagt Paulus, wir sollen uns nicht der Welt gleichstellen, aber wir sollen sie auch nicht als unseren Feind betrachten, sondern wir sollen uns einordnen und unterordnen und dienen. Wir sollen der Welt mit Liebe, mit Achtung und Respekt begegnen. Wir sollen nicht die Bösen mit faulen Eiern oder mit einem Shitstorm bewerfen. Je nachdem, ob man älter oder jünger ist, macht man das eine oder das andere. Sondern wir sollen sie lieben und segnen. Ja, und gerade die Bösen. Wir sollen nicht in eine Anti-Haltung verfallen, sondern für die anderen da sein. Auch und gerade für die, die wir nicht mögen. Und auch in der Gemeinde. Nicht immer nur jammern über das, was uns nicht passt und meckern über das, was nicht so ist, wie es sein sollte. Uns zurückziehen aus dem System, das wir vielleicht für rückständig oder falsch oder gestrig halten. Sondern uns aktiv hineinstellen, unterordnen, subversive Taktik und es anders machen. Und das ist weder Weltflucht noch Weltsucht, sondern aktive, dienstbereite Liebe. Eine Liebe zur Welt, die gleichzeitig nicht aus dieser Welt kommt und auch nicht an dieser Welt hängt, sondern die verankert ist jenseits dieser Welt, im Wesen von Jesus. Und deswegen die Freiheit hat, sich einzuordnen und unterzuordnen. Und darum geht es ganz am Ende von Kapitel 13. Ich will zum Abschluss noch die letzten Verse des Kapitels lesen. Da bindet Paulus das nochmal zusammen. Ja, seid niemandem irgendetwas schuldig. Die einzige Schuld, die euch immer begleiten wird, ist diese, einander wirklich in Liebe zu begegnen. Denn wer seinem Mitmenschen wirklich mit echter Liebe begegnet, der hat damit das Gottesgesetz schon vollständig erfüllt. Denn die Aussagen in Gottes Buch, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst das Eigentum anderer nicht begehren und was es sonst noch für Gebote gibt, sie gehen alle letztlich auf dieses eine Gebot zurück. Du sollst deinen Nächsten so lieben, wie du dich selbst liebst. Diese echte Liebe tut ja den Mitmenschen auf keinen Fall etwas Böses an. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gottesgesetzes. Tut all dies, weil ihr genau wisst, in welcher besonderen Zeit wir leben. Denn die Stunde ist schon gekommen, in der ihr endlich aus dem Schlaf aufwachen solltet. Ja, unsere endgültige Erlösung ist jetzt schon näher herangerückt als damals, als wir zum ersten Mal unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Die Nacht ist schon weit vorgerückt, der neue Tag ist nahe herbeigekommen. Lasst uns also die Lebensweisen hinter uns lassen, die zur Dunkelheit gehören, und lasst uns die Werkzeuge in die Hand nehmen, die zum Tag gehören. Das finde ich einen tollen Schluss. Da geht es nämlich ums Aufwachen und ums Kämpfen. Kämpfen nicht mit Waffen dieser Welt, sondern mit Waffen des Lichts. Und das ist natürlich wieder etwas, was denjenigen gefällt, die Neigung zum Verändern und zum Anpacken haben, die sich nicht abfinden wollen. Ich glaube, dass an dieser Stelle Paulus wieder neben uns steht und am Ärmel zupft und sagt, komm, wach auf, lass uns kämpfen mit den Waffen des Lichts. Aber nicht, indem wir uns gleich machen mit der Welt und auch nicht, indem wir aussteigen aus der Welt, sondern indem wir einsteigen und die Welt lieben. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen und dann bin ich auch am Ende. Wir stehen in dieser Frage, in dieser Spannung zwischen Weltsucht und Weltflucht. Dazu habe ich noch ein letztes Bild. Du musst selber gucken, wo du in diesem Ding bist, zwischen Weltsucht und Weltflucht. Und Paulus gibt uns drei Grundsätze mit auf den Weg. Der erste kommt aus Kapitel 12. Sei nicht profillos, sondern lass dein Denken durch Jesus erneuern und verändern. Der zweite kommt aus Kapitel 13. Sei nicht respektlos, sondern diene dem anderen, wie Jesus uns gedient hat. Und der dritte kommt vom Ende des Kapitels 13. Sei nicht kampflos, sondern kämpfe mit den Waffen des Lichts, weil du Jesus angezogen hast. Das ist die Einladung. Du musst selber herausfinden, wo du stehst und was du von Jesus brauchst. Vielleicht brauchst du einen Tritt in den geistlichen Hintern. Vielleicht brauchst du auch ein bisschen Entspannung und Ruhe und Gelassenheit und Demut. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen zu beten, unser Herzen für Gott zu öffnen und zu sagen, hier bin ich. Ich möchte mit dir das tun, was du in dieser Welt vorhast. Und je nachdem, was du brauchst, bitte Jesus darum. Amen.